Weil ich mich kontrolliere. Aber es ist schwer, sich zu kontrollieren.
Mit diesen Worten, willkommen zum Bergfest, rein ins Intro. Digga, diese Mäus-Memes ficken meinen Kopf, ne? Also, ich weiß ja nicht, wie man so viel Hurensohnigkeit so viel Aufmerksamkeit geben kann. Digga, ich verstehe es nicht mehr.
Wie war deine Woche? Mittlerweile sind ja nicht alle, aber es geht ja immer mehr auf die Seite von Mäus. Also, immer mehr denken so, der Arme und was der durchmachen musste und Mäus hatte recht und
ja. Also bin ganz ehrlich, die Leute, die das sagen, die leben ganz, ganz hart an der Realität vorbei. Oh, perfekt, erstmal schön Krümelweed in meine Tastatur reingefallen, ich hasse mich. Also jetzt für alle Außenstehenden, die jetzt nicht im Rap-Game sind, hier mal ganz kurzes Thema. Bruder, diese Öffentlichkeitsgeilheit, seine Beziehung in der Öffentlichkeit breitzutreten, Nacktfotos von seiner Ex irgendwo zu posten, die Adresse, wo auch deine eigenen Kinder sind, zu leaken, bin ganz ehrlich, dicke fette Ansage, ist mir scheißegal, was der Typ kann und wie gut der aussieht, sollte der nochmal nach Deutschland zurückkommen und über die österreichische Grenze hier runter nach Bayern und irgendwo hier in der Nähe, ich kenne hier alles, ich sehe ein Bergchen in der Nähe, ich weiß, wo der ist, ich fahre den hin, ich hau den kaputt, ruf die Bullen an, die sollen den direkt mitnehmen, beziehungsweise rufen wir einfach ein paar Araber-Clans oder Tschetschener-Clans an, die nehmen den noch viel lieber mit als die Polizei.
So ein Spaß. Wir distanzieren uns natürlich von diesen Aussagen, damit der Podcast unbedenklich bleibt. Lull.
Also ich distanziere mich absolut von Gewalt. Das war pure Ironie des Schicksals gerade. Ja. Meinerseits. Ey, guck mal, wir gehen mal direkt rein irgendwie in die Themen. Ich habe heute ein bisschen was vorbereitet. Jetzt fliegen mir hier gerade sämtliche Sachen auf dem Rechner um die Ohren, die gerade irgendwie abgehen. Ich verstehe gerade gar nicht, was los ist. Perfekt, ich brauche auf jeden Fall mal irgendwann einen neuen Laptop. Ich schwöre dir. Das Teil macht irgendwann mies die Grätsche, aber
Hadid an Laptop.
Hadid an. Ja, alter Digga, letzte TikTok-Sachen und so weiter, also Promo für Podcast läuft auf jeden Fall. Für eine Sache werden wir nicht gecancelt und das ist anscheinend mehr oder minder anders auf Sachen zu gucken. Und wir haben so ein paar Nachrichten und auch so ein paar Sachen gekriegt, wo ich mir denke, die Leute haben es anscheinend immer noch nicht kapiert, aber hören unseren Podcast. Also irgendwie scheinen die ja doch in unserer Bubble stattzufinden, aber auch irgendwie nicht in unserer Bubble stattzufinden. Ne? Und ich wollte noch mal ganz kurz über die RKI-Files einsteigen, weil viele Leute das immer noch nicht mitgekriegt haben. Super viele Leute checken nicht, dass wirklich das, was die Schwobler und die ganzen denunzierten Doktoren und krass wirklich Leute mit Status so gesagt haben, dass das einfach wahr ist. Und die meisten Leute verstehen nicht, dass während dieser ganzen Pandemie oder Plandemie eine Programmierung stattgefunden hat. Kannst du dich noch erinnern, oder ihr euch, als jede kritische Sache, die auch nur irgendwie zu diesem Thema kam, aus dem Internet verbannt wurde? Mhm. Videos wurden gelöscht, Profile wurden gelöscht, Leute wurden diffamiert. Mhm. Ne? Unter der Behauptung von, in Anführungszeichen, falschen Tatsachen. Mittlerweile wissen wir, dass das keine falschen Tatsachen waren. Das RKI hat der Regierung gesagt, ey Leute, so und so sieht's aus, können wir nicht machen. Und die Regierung hat das komplette Gegenteil getan. Heute wissen wir, dass sie wussten, dass wir Recht haben. Weißt du, was ich meine? Und das ist ja nicht nur in Deutschland so gelaufen. Das war eine weltweite mediale Gleichschaltung, ein weltweites Problem. Scheiß mal auf die RKI-Files, Dicker. Ich will die Bill Gates-Files. Ich will die Dr. Fauci-Files. Ich will die CDC-Files. Weißt du, was ich meine? Weil das ist ja wirklich eine weltweite mediale Gleichschaltung gewesen. Und alle wussten, dass diese Masken nichts bringen. Alle wussten, dass diese Impfungen nichts bringen. Unsere Politiker haben dafür geworben, mit Influencern, mit allem drum und dran, spritzt euch AstraZeneca, während in anderen Ländern wie Norwegen und so weiter schon gesagt wurde, ey, Nebenwirkungen sind ziemlich krass, lasst das mal stecken. Ja, und allein in Deutschland sind diesen Impfungen, diesen verpflichtenden Impfungen, 300.000 Leute zum Opfer gefallen, tot. 300.000 Leute in einem 80-Millionen-Land. Niemand redet darüber. Niemand wird irgendwie rehabilitiert. Also ich meine, ich habe bis heute und einige andere auch, und du ja auch, noch damit zu kämpfen, dass Leute nicht mit uns reden wollen, weil wir ja so und so in der Corona-Phase waren. Familien sind daran zerbrochen. Freundschaften sind zerbrochen an dieser ganzen Scheiße. Und jetzt, wo rauskommt, dass das alles wahr ist, also nicht alles, aber sehr, sehr vieles, will niemand was davon hören und niemand darüber reden. Bruder, ich will einfach ein paar Entschuldigungen haben, ja, weißt du, was ich meine?
Weil die Leute sich dumm vorkommen.
Digga,
weil die im Prinzip was verteidigt haben, wo jetzt offiziell gemacht wurde, dass die einfach die ganze Zeit Bullshit verteidigt haben. So, du stehst da und denkst dir so,
Bruder, wir haben
okay, Bruder. Hab ich dir nicht schon die ganze Zeit gesagt?
Digga, viele Leute, weißt du, die Menschheit, die vergisst so gern. Und diese Programmierung, die dort stattgefunden hat, ja, die war ja nur pro Corona. Die haben ja alles gelöscht, weil die genau wissen. Ich meine, da sitzen Forscher dahinter, Psychologen, Marketinggiganten. Weißt du, was ich meine? Die wissen ganz genau, wie eine Programmierung des menschlichen Gehirns abläuft. Und ich bin halt einfach nicht affin dafür, weil mein Kopf direkt sagt, Bruder, die wollen dich gerade ficken. Und dann merke ich, ich werde gerade versucht zu ficken und dann bin ich schon mal kritisch. Und durch diese mediale Gleichschaltung und keine negativen Wörter darüber und die Diffamierung aller Leute, die auch nur irgendwas dagegen gesagt haben, das haben die Leute einfach vergessen. Weißt du? Das ist so traurig. Und ich meine, viele Leute checken nicht, ey, das ist der erste richtige Sommer in Anführungszeichen. Bis letztes Jahr im April hatten wir irgendwelche Corona-Maßnahmen. Dicker, ich verstehe das nicht. Ich glaube aber tatsächlich auch nicht dran, dass da auf irgendeine Art und Weise eine Aufarbeitung kommt. Weißt du so, wenn jedes Land so für sich seine Aufarbeitung macht, das ist ja nur eine lokale Aufarbeitung. Und das war ja ein weltweites Ding. Ja, also müsstest du.
Aber wer soll es aufarbeiten? Also,
oh, da sitzen ja genug Leute.
Leute werden es aufarbeiten, aber es wird halt nie irgendwie an die breite Masse kommen, weil im Endeffekt, wie wir ja schon öfter festgestellt haben, sitzen ja da ganz andere Leute irgendwie im Hintergrund an den Fäden, die sagen, was
definitiv
wirklich an die Öffentlichkeit kommt und was nicht.
Also,
und warum sollten die sich selber ficken?
Also ja, natürlich, ne? Deswegen wollte ich gerade einsteigen, solange Regierungsmitarbeiter und Parlamentarier da sitzen, die halt ziemlich viel Dreck am Stecken haben, was diese Sache angeht, wird da nichts passieren. Aber lass mal 5 bis 7 Jahre ins Land ziehen, wenn irgendwelche Leute an der Regierung sind, die damit nichts zu tun haben und dem Ganzen auch irgendwie kritisch gegenüber eingestellt waren, dann glaube ich schon, dass da vielleicht irgendwann was passieren wird, aber auf jeden Fall wesentlich zu spät. So, heute werden wir euch auf jeden Fall über GNU Padang erzählen, aber wir brauchen auch unseren Weekly Basic politischen Content. Jirinho guckt gerade ein bisschen um die Ecke, als wenn er nochmal kurz auf Toilette müsste und sich was zu trinken holen.
Nee? Nö, Digga.
Dann würde ich gern einfach mal über diese gottlose Freakshow reden, die sich Eröffnung der Olympischen Spiele nennt. Ich meine, du hast da ja genauso viel wie ich irgendwie mitgekriegt. Ich habe noch kein bisschen Olympia geguckt, außer deutsche Basketballspiele, weil das geil, ja, also da habe ich einfach Bock drauf. Aber
nee, Bruder.
Was da abgeliefert wurde, ist ja absolut gottlos. Willst du einsteigen? Soll ich einsteigen?
Bruder, was willst du dazu sagen? Einfach einmal das komplette Christentum
vor den Bus geworfen.
Diese andere Verarschung gemacht. Und
also,
als ob das nicht noch reicht, noch die Apokalypse vorausgesagt.
Oder beschworen, Alter. Also für alle Leute, die die Eröffnung nicht gesehen haben. Das letzte Abendmahl von Jesus wurde auf jeden Fall verhöhnt. Vorhang auf, eine Schale geht hoch und auf einem gedeckten Teller sitzt ein blau angemalter Mann und im Hintergrund...
Der kam tatsächlich erst später dazu, ne? Am Anfang ja, ja. War nur diese... Bruder, der Witz ist ja, als würde es nicht schon reichen, dass die es verarschen. Nein. Es ist einfach in der Mitte, ist eine fette Lesbe und die wird einfach umzingelt von, also die Jünger sozusagen, sind alles Drag Queens.
Ich wollte.
Halt's Maul.
Ich wollte da gerade drauf zu sprechen kommen. Also für jeden, der das hört und das Bild nicht kennt, das letzte Abendmahl von Jesus, der macht sich das jetzt mal auf. Und um Jesus rum sitzen ja seine Jünger. Jesus' Jünger wurden bei der Olympischen Olympiade als Transvestiten dargestellt, dem einen Transvestiten mit den kurzen Haaren und dem offenen Kapuzenpulli oder der offenen Kapuzenjacke gibt es mehrere Bildstrecken, wo links und rechts aus der zu kurzen Hotpants die Eier rausgucken im Live-Fernsehen. Ja, und das ist okay. Wenn ein Frauennippel da ist, ganz schwierig. Wenn ein Männernippel da ist, ganz schwierig, aber da ist okay. Nun stehen also Transvestiten, Drag Queens, als Jesus Jünger vor dem Abendmahl. Ja, die Platte geht auf und in der Platte drin sitzt ein blau angemalter Mann, der definitiv zu einem anderen Kultur- und Religionskreis gehört, und zwar in die Indiens. Dargestellt ist Shiva, der Gott der Zerstörung, der von Jesus Drag Queen Jüngers umringt wird. Also an mehr Symbolik, Bruder, kann es gar nicht fehlen. Danach wird die Apokalypse gezeigt, ja, wo eine Frau ihren abgeschnittenen Kopf selber in der Hand hält und singt und ein ganzes Schloss brennt. Der Reiter der Apokalypse wird nachgebaut und nachgespielt, der über das Wasser reitet, ja, mit allen Nationen und Nationalflaggen, die ihm sozusagen in den Untergang folgen, weil das ist ja der Reiter des Todes, der Apokalypse. Und dieser Reiter...
Der vierte apokalyptische Reiter, oder?
Genau, der vierte apokalyptische Reiter reitet mit allen Nationen über das Wasser zusammen in den Tod auf einen goldenen Stierkopf zu. Digga, also... Ich weiß.
Was willst du dazu noch sagen? Bruder, weißt du damals noch? Deutschland gegen Frankreich? Diese Bombe? Bruder, warum nicht da? No cap? Warum nicht einmal diesen Tisch in die Luft springen mit der fetten Lesbe und den Drag Queens darum?
Ich verstehe halt
Bruder, ich nehme da auch kein Blatt mehr vom Mund, Bruder. Die wollen uns ficken, die wollen provozieren. Dann provoziere ich auch zurück, Digga. Halt dein Maul. Halt einfach dein Maul, Bruder. Und die.
Ich sehe es ja genauso wie du. Das Problem, was ich halt einfach sehe, ist, dass dort Kinder und Jugendliche zugucken, die weder geistig reif genug sind, um das irgendwie einzuordnen, noch haben 80% oder eher 90% der Leute irgendeine Ahnung von Symbolik, dunkler Magie oder anderen Sachen, die ja wirklich auch durch diese ganzen Pizzagate-Leute und so weiter Black Magic-Shit halt einfach gemacht werden. Und viele Leute verstehen gar nicht, was sie sich dort angucken. Die denken, oh krass, das ist ja eine absolut krasse Lady Gaga-Show. Aber im Hintergrund hängen gekreuzigte Leute, es gibt überall Blut, es ist schwarz, satanisch, genauso wie bei Beyoncé oder irgendwas. Ne? Auch der Gotthardtunnel damals. Es gibt noch Videos auf YouTube, wie der Gotthardtunnel damals eröffnet wurde. Bruder, das war auch ein schwarzmagischer Ritus. Ja, die nächste Sache ist die Eröffnung von CERN. Da gibt es geheime Videos, bevor CERN öffentlich eröffnet wurde, wurden dort nicht wirklich, aber gab es eine interne Öffnung, wo Jungfrauen sozusagen, wie nennt man das, metaphorisch geopfert wurden. Und vor CERN steht eine riesige Statue vom Shiva, dem Zerstörergott. Ja, und viele Leute und Wissenschaftler haben auch gesagt, in CERN können krasse Dinge passieren. Die sind dort irgendwie Teilchen auf der Spur und Sachen des Universums. Die könnten da auch, und das haben auch Leute oder sagen wir mal Forscher gesagt, die dort arbeiten, in CERN kann es passieren, dass die einfach mal durch irgendein Experiment ein schwarzes Loch schaffen. Und dann macht es, weißt du? Also diese ganze Symbolik, mit der hier gearbeitet wird, ich verstehe es nicht. Ja, und jetzt, wir sind ja immer, wir vergleichen dann immer gern Russland nochmal damit. Falls die Leute jetzt sagen, ist ja nicht so schlimm, bla bla bla, guckt euch mal bitte damals die Eröffnung der Spiele an, in Russland, die Olympischen Spiele, so Sochi und so weiter. Das waren Olympische Spiele. Das war eine geile Eröffnung, das waren geile Sachen. Aber das, was ich da gesehen hat, das ist halt einfach komplett geisteskrank.
Das ist reine Provokation, reine Schikane, reines durch den Dreck ziehen von
Religion,
ja, Menschenmeinung. Von der ganzen Religion, von Menschenmeinung, Bruder. Aber das Gute war ja, irgendwie, ich weiß nicht, Bruder, kann mir keiner erklären, es ging doch auch safe von der Kirche aus. Am nächsten Tag, nach dieser Eröffnung, ist ja in Paris, in ganz Paris, der Strom ausgefallen.
Mhm.
Für eine kurze Zeit. Und nur die Kathedrale Sacré-Cœur, glaube ich.
Ja.
Die hat als einzige geleuchtet und hat irgendwie Strom gehabt. Oder?
Ja.
Es gibt ja Zähne, die verkaufen es jetzt so: ja, Gott sieht alles und Gott gibt ein Zeichen. Ich glaube ja, dass die Kirche dahinter steckt und sagt: guck mal, die wollen uns ficken. Wir ficken die jetzt zurück und wir geben ein Zeichen, was alle sehen werden.
Naja, vor allem so. Genau, vor allem in der Dunkelheit. Und das Einzige, was leuchtet im Dunkeln, ist die wichtigste Kirche in Paris, die älteste Kirche in Paris. Ne? Natürlich sagen die, oh, das war ein Zeichen Gottes. Oder haltet einfach eure Fressen.
Also oder der ganze Zeichen Gottes wäre es gewesen, wenn er direkt bei dieser Eröffnungszeremonie da einen fetten Blitz einschlagen lässt und alle Verantwortlichen und alle Teilnehmenden, die dabei waren, außer natürlich die Unschuldigen, die da einfach nur hingegangen sind zum Zugucken, einfach einmal pssst und weg, Digga.
Ich meine, das Ganze ist ja jetzt schon die schrecklichste oder schlimmste Olympiade in der Geschichte, in der ich jetzt einfach lebe, ja. Bruder, es nimmt eine miese Katastrophe, ja. Statt irgendwie feiernden Fans sieht man in Paris leere Straßen, alles abgezäunt, ne, Teile der Stadt komplett abgesperrt. Restaurants schicken einfach Mitarbeiter in Kurzarbeit. Und beim Boxen dürfen genetische Männer Frauen verprügeln.
Ja,
Alter.
Du kannst es dir nicht aus. Deswegen gucke ich die Scheiße auch nicht. Mich interessiert die Scheiße sowieso nicht. Ich habe noch nie so wirklich Olympische Spiele oder so verfolgt. Hat mich noch nie so wirklich interessiert. Aber, Digga. Alleine schon durch die Aktion jetzt es ist mir scheißegal, ob Deutschland in irgendeiner Disziplin, in irgendein Finale kommt oder irgendwas. Ich werde mir keine Sekunde von diesem Scheiß freiwillig angucken. Alleine schon, um das zu boykottieren und das wenigstens aus meiner Sicht, aus meiner Warte aus, nicht ein bisschen zu unterstützen.
Digga, sogar islamische Staaten haben die Show, bei der nach wirklich allgemeinem Verständnis das letzte Abendmahl durch irgendwelchen LGBTQ-Body-Positive-Gender-Kakao gezogen wurde, als Beleidigung Christi kritisiert. Ja,
ja, natürlich.
Und jetzt dürfen Männer...
Der Islam ist ja auch nicht... wenn man sagt, so selbst der Islam, oder der Islam ist ja jetzt nicht an sich böse oder so, ne? Aber natürlich sehen die das. Und jetzt stell dir mal vor, jemand hätte es mit dem Islam gemacht. Ja, Bruder, ich glaube, es hätte keine 24 Stunden gedauert. Dann wäre Paris halb in die Luft geflogen. No front, nicht falsch verstehen, aber ich glaube, die hätten da nicht lange mit sich rumspielen lassen, Bruder. Da ist Gotteslästerei nochmal eine ganz andere Schippe im Christentum.
Alter. Und jetzt mal um auf dieses Boxen, falls einige Leute das nicht mitgekriegt haben. Ich scheiß mal auf die Dame, es ist ein Kerl. Der hat immer noch einen Puller dran, ist ein Mann. Wenn du weiblich sein willst, lass dir das Teil abschneiden und sag nicht, ich bin weiblich, stehe aber auf Frauen, also eigentlich bin ich lesbisch und dann hast du einen Schwanz dran und steckst ihn rein. Halt einfach deine Fresse, Alter. Es geht auch an diese ganzen Teute Records hörenden LGBTQ Body Positive Hurensöhne raus.
Pisst euch,
die unseren Podcast zum Glück hören, um up to date zu bleiben. Aber hey, Weihnachten steht vor der Tür. Ich habe da eine Überraschung für euch.
Ja!
Vielleicht habe ich auch noch eine zu Silvester, ihr Wichser. Also, diese Teilnahme von diesem Kelif, ja, hat er erstmal sowieso ein paar Sachen gehabt. Und der Typ wurde ja im Vorjahr für die Weltmeisterschaft im Frauenboxen disqualifiziert, weil er zu viel Testosteron im Körper hat. Jetzt lassen die ihn bei der Olympiade natürlich auflaufen, ja, und der Typ ist nicht gut genug, um im Männersport irgendwas zu reißen, geht in den Frauensport und haut die Tante innerhalb von 15 Sekunden komplett brutal K.O. Was ist, das hat doch nichts mit Olympischen Spielen und nichts mit Kräftemessen zu tun. Das ist doch absoluter Blödsinn.
Ich würde den in einen Käfig mit Mike Tyson sperren, Bruder, und dann soll er mal zeigen.
Oh, das wäre geil. Die nächste Sache ist, die ich ansprechen wollte noch zu Olympia und dann sind wir hiermit auch durch. In Paris wurde es verboten, also den weiblichen Sportlerinnen Kopftücher zu tragen. Aha, das heißt, du darfst dort deine sportlichen Leistungen nicht zeigen, solange du ein Kopftuch trägst. Das bei der Olympiade aber zwei... Oder kann das einfach gerade nicht mehr glauben, dass bei der Olympiade zwei verurteilte Sexualstraftäter, die es mit Kindern getan haben, antreten dürfen. Das ist legitim. Aha. Also.
Ja, Bruder, da geht es ja schließlich auch nur um den Sport.
Digga, muslimische Frauen, die ein Kopftuch tragen, dürfen nicht antreten, aber wenn du Kinder fickst und verurteilt bist, Bruder, gar kein Problem. Wir geben dir hier eine zweite Chance. Ey.
Fiebertraum.
Ich will's nicht mehr, es ist einfach nur noch ein Fiebertraum. Nächste Sache, um von Olympia mal wegzugehen, ganz kurz bei Biden in die DMs reingeslidet. Es gibt ja so einen amerikanischen, wie nennt man das nochmal, Investigativjournalisten, der Seymour Hersh. Viele Leute, die unseren Podcast hören, die werden den kennen, weil der viel zu Nord Stream gemacht hat. Und jetzt ist rausgekommen, dass die US-Demokraten unter der Führung von Barack Obama US-Präsident Biden mit einer Intrige, man könnte auch Erpressung sagen, zum Rückzug aus dem Wahlkampf gezwungen hat. Das bestätigt eine Version, über die einige Journalisten wie zum Beispiel Röper oder andere schon lange spekuliert haben. Kurz gesagt, es ging dabei um Folgendes. Biden wollte nicht als Präsidentschaftskandidat zurücktreten, aber die Eliten der Demokraten und vor allem ihre Geldgeber wollten Biden wegen seines, ich würde mal sagen, unhaltbaren Geisteszustandes loswerden. Weil er nicht gegen Trump gewinnen kann, ne? Klar. Daher wurde Biden de facto erpresst, dass man ihn mit Hilfe des 25. Verfassungszusatzes, von dem wir letzte Folge erzählt haben, wegen Amtsunfähigkeit aus dem Amt entfernt hat, wenn er nicht freiwillig als Kandidat abtritt. Für dieses Manöver hatte der HUR-Report vom Februar 2024 die Basis geliefert. Vielleicht hätte aber auch, ich würde sagen, Bidens Auftritt beim TV-Duell gegen Trump schon völlig ausgereicht. Oder jemand mit offenen Augen hätte schon vor 3 Jahren gesehen, dass der Mann einfach mies dement ist. Schlüsselrolle dabei hatte Vizepräsidentin Kamala Harris, wie letzte Woche schon angesprochen. Ihr merkt, wir sind unserer Zeit voraus. Jirin und ich, wir haben nicht nur große Fresse und können rappen, wir können auch denken, ihr Wichser. Denn diese Kamala Harris müsste laut US-Verfassung das Amtenthebungsverfahren gegen Biden sozusagen einleiten. Ne? Anschließend hätte das Kabinett dann mehrheitlich die ganze Nummer unterstützen müssen und danach wäre das zur Bestätigung an die beiden Kammern des US-Parlaments gegangen. Hier hätten die Republikaner das Ganze natürlich, ja, ein Veto einlegen können und negieren können, weil sie sagen, nö, der Biden, der ist ja alles gut, wir sehen da nichts drin, ne? Dann hätten die ein einfaches Spiel gehabt. Und die Verschwörungstheorie, die einige geäußert hatten, lautet daher, dass sich die Eliten der US-Demokraten und die wichtigsten US-Oligarchen ihrer Funktion als Geldgeber der Partei zusammengetan haben und dann Harris auf ihre Seite gezogen haben, um Biden nur noch die Wahl zu lassen, selbst zurückzutreten oder sich in Schande als amtsunfähiger und dementer Mann aus dem Amt jagen zu lassen. Und jetzt ist was Witziges passiert. Jetzt ist ja Kamala Harris im Rennen. Und du hast ja auch gesagt, oh, hier erste hispano-schwarzamerikanische Präsidenten, bla bla bla.
Was LGBT. Für Hispano, Bruder? Die hat doch indische Vorfahren oder irgendwie
Digga, ist doch alles dasselbe, ja? So, aber für die leben extrem viele Hispanics und extrem viele Schwarze da und für die ist das natürlich jetzt übelst. Trump direkt, okay, neuer Präsidentschaftskandidat, lass mal so eine Rallye machen. Wir treten jetzt gegeneinander in mehreren Bundesstaaten an und reden miteinander. Harris direkt, nö, mach ich nicht. Hat da jemand Angst? Ich meine, wenn du dir so sicher bist, dass du das gewinnst, dann tret doch gegen einen wortgewandten 78 Jahre alten Mann an und zeig,
der sowieso schon mehr erreicht hat, als du in deinem verschissenen Leben erreichen wirst.
Definitiv. Also das auch nur so ein kleines Update, wo wir noch drüber spekuliert haben, dass die ganze Nummer irgendwie, die müssten den halt vom Amt trennen, was sie jetzt auch de facto gemacht haben. Ne? Ja, Bruder, das wird ein ganz interessantes Ding. Also ich glaube, Präsidentschaftskandidatur und dann die Wahlen letztendlich dieses Jahr werde ich mir live angucken. Die letzten drei Präsidentenwahlen in Amerika habe ich mir immer live angeguckt mit Wahlen, mit dies, das finde ich super, super interessant. Aber jetzt zur nächsten Sache, bevor wir zu Gunu Padang kommen, weil das uns persönlich betrifft. Und die Schlagzeile ist, USA verlegen Panzer von Deutschland nach Polen. Mhm. Nach Angaben von Radio Z wird der Transfer von Ausrüstung im Rahmen einer Operation zur Stärkung der NATO-Ostflanke bis Ende September dauern. Die USA verlegen im Rahmen einer Operation zur Stärkung der NATO-Ostflanke Panzerfahrzeuge und Artillerie von Militärstützpunkten in Deutschland nach Polen. Das berichtet Radio Z. So, das Ding ist, viele Leute wissen ja gar nicht, dass diese ganzen Drohnensachen über das Zentralrelais in Deutschland gesteuert werden, das in der Nähe von Stuttgart unten ist. Viele haben sich dagegen gewehrt, haben gesagt, das geht nicht, bla 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 und so weiter. Und so haben die Amerikaner mit einem Vertrag in Polen eine neue Station gebaut und lassen demnächst ihre Drohnen, die dann auch in Syrien, im Irak und sonst wo zum Einsatz kommen oder auch in Russland, darüber steuern. Demnach werden jetzt sozusagen 87 Panzer, 150 Schützenpanzer und 18 Selbstfahrlafetten auf den Stützpunkt in Powitz in der Mitte des Landes verlegt. Die Straßen in den Woiwodschaften Lubusz und die Wielkopolskie sind wirklich stark mit Militärfahrzeugen befahren. Da gibt es einige Leute, die berichten das. Und wie ein Radiokorrespondent festgestellt hat, hat die Verlegung von Ausrüstung im Rahmen einer geplanten Operation zur Stärkung der NATO-Ostflanke bis Ende September Zeit. Das heißt, ne? Da könnten wir ja eigentlich jetzt mal was ableiten. Präsidentschaftswahlen in Amerika, und ich spekuliere jetzt hart, sind im November. Das Ganze geht bis Ende September. Wenn die USA sich in einem Krieg befinden, kannst du keine Wahlen machen. Es gibt ein Gesetz in Amerika, wenn sich Amerika in einem Krieg mit einer anderen Nation befindet, können sie innerhalb des Landes irgendeinen Zustand aufrufen und die Wahlen werden auch vorläufig gesperrt. Das heißt, wenn bis Ende September die NATO-Ostflankenerweiterung stattgefunden hat, haben wir noch den ganzen Oktober für einen Ausbruch eines Krieges zwischen Amerika und Russland, wo sie natürlich wieder vor allem erstmal deutsche und auch europäische Manpower sterben lassen. Also ich werde nicht in den Krieg für die Hurensöhne ziehen. Und ich glaube auch viele Deutsche werden das nicht. Aber wenn dann dort ein Krieg sozusagen herrscht und anfängt, könnte Kamala Harris, ohne gegen Trump angetreten zu sein, in ihrem Amt bestätigt werden und nächste US-amerikanische Präsidentin werden, da ja die USA sich im direkten Kriegszustand mit einem Feind ist. Und das finde ich krass. Also da gibt es auch einige Leute, die spekulieren in diese Richtung. Das ist jetzt nicht nur meine eigene Idee, aber sie klingt sehr, 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 sehr plausibel. Das wäre so das Letzte, glaube ich, wirklich das Allerallerletzte, was die machen könnten, um irgendwie Trump zu verhindern. Und ich finde es einfach traurig wieder mal, weil das meiste Leid, die meisten Sachen, die kaputt gehen, einfach zum dritten Mal in Europa sind. Ja, ich sag's jetzt
Ja.
ein weiteres Mal. Ihr habt den Pazifik zwischen euch, prügelt euch doch einfach darüber. Lasst Europa doch einfach in Ruhe. Die Menschen hier können nichts dafür. Und wenn man mal in der Geschichte zurückgeht, ihr dummen Amerikaner, dann seid ihr alles Europäer, die rübergegangen sind, weil sie entweder hier ermordet worden wären und auf irgendwelche Reisen auf Boote geschickt wurden ins neue Land, genauso wie Australien. Ihr seid alles Europäer und nicht die klugen Europäer und die, die irgendwelche Businesses hatte, sind rübergegangen, sondern die Diebe,
Nee.
die
Die, die hier
Mörder,
nichts gerissen haben.
die hier nichts gerissen haben, die sind dort nach Amerika gewandert, weil sie ansonsten hier in den Krieg hätten ziehen müssen oder ins Gefängnis gegangen wären oder ermordet worden wären. Und diese krankhafte Ideologie, die man in Amerika sieht, die kommt genau von dieser Art von Mensch, die dort rübergegangen ist. Ja, also
Tja.
ganz, 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 ganz komisches Ding. Dann würde ich sagen, nachdem wir hier ein bisschen Politik abgerissen haben und erstmal 30 Minuten im Game sind, gehen wir zu Gunung Padang, der wahrscheinlich, perfekt, ich habe erstmal meine kompletten Notes über den Tisch verteilt, der wahrscheinlich ältesten Pyramide der Welt. Alter, hier ist erstmal alles rübergefallen. Für alle Leute, die nicht wissen, wo Gunung Padang ist. Gunung Padang ist auf Java, einer Insel in Indonesien. Das Ganze liegt im Pazifischen Ozean für alle Geografieautisten. Ist das zwischen Australien und China irgendwo in der Ecke? Auf jeden Fall ist es sehr interessiert, weil
Boah,
Gunung
ist das
Padang.
nicht der.
Was?
Wait a minute. Bin ich jetzt dumm? Aber ist es nicht der Indische Ozean?
Zwischen, ja, es ist Indischer und Pazifischer Ozean. Da gibt es ja jetzt keine Trennung. Ne? Der Indische Ozean ist ja zwischen, also in der Bucht von Indien und so weiter. Aber da bei Australien, ich müsste jetzt selber auf die Karte gucken, aber ich würde sagen, dass es liegt zwischen Indischem Ozean und Pazifik. Eine Seite ist Indischer Ozean, die andere Seite müsste eigentlich Pazifischer sein.
Ja gut, scheiß drauf. Wir haben unseren Geografieauftrag erfüllt.
Ich habe es ja einfach nur kurz grob verortet für alle Leute, die überhaupt nicht wissen, wo es hingeht. Und ja, ein paar kleine Sidefacts. Gunung Padang ist eine 27.000 Jahre alte Struktur. Und diese Struktur muss prinzipiell ja von prähistorischen, würde ich mal sagen, Höhlenmenschen geoengineert sein, weil dieses ganze Konstrukt ist auf einer Bergspitze in fünf Terrassen wie so eine Art Stufenpyramide aufgeteilt worden und gilt eigentlich als älteste pyramidenartige Struktur der Welt. Das Kritische an der ganzen Nummer, diese Terrassen und diese Struktur, die bestehen aus Hunderttausenden hexagonal geschapten Vulkangestein. Und jeder, der sich schon mal Vulkangestein angeguckt hat oder jetzt googelt, der wird sehen, wie Vulkangestein aussieht. Das Ganze sind sozusagen, ja, teilweise 2 bis 3 Meter lange hexagonal in Form gebrachte, perfekte Vulkangesteine, die irgendwo auf einem Berg gebracht wurden, um eine 100, 200 Meter hohe terrassenartige Struktur aufzuschütten von prähistorischen Höhlenmenschen, die Mammuts gejagt haben und in Zelten
Mit
aus Fell gelegt haben.
diversen geheimen Kammern und so noch in der, also innen drin.
Dazu wollte ich tatsächlich gerade kommen, weil es gibt eine wichtige Sache, aber dazu komme ich später. Erstmal ist es völlig egal, weil vor Tausenden von Jahren, also vor fast 30.000 Jahren, gibt es eine Zivilisation, die mehrere Tausende, Hunderttausende Steine in Tonnen einen Berg hochbringen, ohne Kräne, ohne irgendeinen Scheiß, ohne Seilereien, ohne irgendwas, was die, nur mit Knochen und Bronze. Ja, nur mit 10 Knochen, klar, ja. Und die Debatte ist halt ziemlich groß, weil viele Forscher einfach sagen, das ist kompletter Blödsinn. Ja, jetzt kommt das Interessante. Diese Struktur hat erstmal die Bekanntheit durch Graham Hancocks Netflix-Serie Ancient Apocalypse gekriegt. Für alle, die nicht gesehen haben, eine sehr, sehr geile Serie. Viele Sachen davon, die da stattfinden, ja, da bin ich jetzt auch nicht so dabei. Aber der hat erstmal richtig gut gearbeitet und über das Ground Penetrating Radar kann man sehen, dass es unter dieser Struktur, wie Jirinio gerade gesagt hat, ein Tunnel mit mehreren unterirdischen Kammern gibt. Was sehr, sehr interessant ist, weil wenn du sowas geoengineerst, also sozusagen den ganzen Berg geoengineerst, dann musst du dir ja eine Kammer freilassen. Hier haben sie gerade eine Argumentation zwischen Jirinio und seinem Papa nicht gehört, da ich sie rausgeschnitten habe. Weiter im Kontext. Also nochmal, es gab einen Ground Penetrating Radar und das Ganze zeigt einen Tunnel mit mehreren unterirdischen Kammern. Die Regierung lässt niemanden dorthin, um wahrscheinlich eines der größten Geheimnisse der Menschheit ans Tageslicht zu bringen. Und der Mann, der das Ganze mit Graham Hancock zusammengearbeitet hat, ist Danny Hillman. Und das ist ein Geologe mit jahrzehntelanger Erfahrung. Also wenn jemand einen unterirdischen Tunnel, Kammern und so weiter auf Radarbildern bestätigen kann, dann ist es wohl er. Jetzt ist die Frage, was hält denn eine ordentliche Ausgrabung der wahrscheinlich ältesten Pyramide der Welt auf? Wen könnte sowas stören? Ja? Ich meine, Gelder, Ressourcen und so weiter gibt es für eine ordentliche Ausgrabung genug. Die indonesische Regierung stellt wirklich alles Mögliche zur Verfügung. Und vor 10 Jahren haben sie auch noch gesagt, egal wer möchte, kommt hierher, wir machen das. Was hat sich also geändert? Und hier gehen wir rein ins Rabbit Hole. In ein sehr tiefes, schwarzes Rabbit Hole, aus dem auch Alice im Wunderland, egal wie viel Drogen sie nimmt, wahrscheinlich nicht mehr rauskommen wird. Also so null. Heute dreht sich so ein bisschen ums World Economic Forum. Tyrannio sagt gar nichts, er guckt nur.
Ich warte.
Okay.
Ich warte darauf, dass du einleitest.
Okay, das World Economic Forum hat mittlerweile sehr viel Macht über einige der wichtigsten Ausgrabungsstätten der Welt übernommen. Unter anderem zum Beispiel Göbekli Tepe, das seit über 10 Jahren nur 5% ausgegraben ist. Und da geht es um die Dogus-Gruppe. Das ist eine Gruppe von Politikern, Archäologen und Wissenschaftlern, die sozusagen die Führung über diese Ruinen übernehmen und einigen Scheiß damit anstellen. In Göbekli Tepe zum Beispiel haben sie die kompletten Ruinen durch Infrastruktur zerstört, die irgendwie auch die kompletten Ausgrabungen verhindern aufgrund von Bauten, Zelten, Straßen, was richtig, richtig traurig ist, weil dieses Land,
Beispiel Göbekli Tepe haben die ganz interessant, ich habe das heute nochmal zufällig in einer Terra X-Sendung gesehen, boah, was die da für Bullshit gequatscht haben, ich fick doch mein Leben. Nein, aber auf jeden Fall sind gerade, ich glaube, 2 oder 3 von diesen Strukturen in Göbekli Tepe, oder ist so ein Zungenbrecher, freigelegt. So.
Genau, also
die
drei.
Wir gehen
drei,
aber davon aus, dass es circa noch 50 weitere gibt, die sich halt irgendwo im Umkreis da befinden.
Die wissen es mittlerweile.
Göbekli Tepe heißt ja hängender Berg. Das heißt, es ist halt kein richtiger Berg, aber so wie eine Hochebene. So. Die haben halt einfach über diese ganzen Flächen, wo vermeintlich noch weitere von diesen antiken Städten sind, Bäume gepflanzt und Wege angelegt und weiß nicht, was jetzt natürlich nicht im Nachhinein zerstört werden darf und wie du schon gesagt hast, so Zelte und weiß ich was hingestellt. So alles so, ja, naja, wir können da jetzt nicht graben, weil da ist ja jetzt Natur und wir haben ja da schließlich einen Wald gepflanzt und weiß ich nicht
was. Ja, also, so, ne? Also die haben halt einfach 4 Felder mit Olivenbäumen gepflanzt und sagen, die Olivenbäume sind dazu da, um das Land aufzuwerten. Das ist eine der ältesten und wichtigsten Ruinen der Menschheit. Das Land ist schon so unbeschreiblich viel Geld wert und unbezahlbar. Ja? Menschen haben dort auf einer riesigen Fläche Kalender nachgebaut und die Geschichte der Menschheit und der Entstehung der Menschheit sozusagen auf T-förmige Pfeiler geschrieben. Und sehr interessant ist, dass die Sachen, die auf den Pfeilern abgebildet sind, wirklich gleichzeitig aus Europa, aus Afrika, aus den Amerikas und den asiatischen Gefilden kommen. Man sieht das an der Art, wie die Sachen eingraviert wurden in den Stein. Da waren verschiedene Handwerker am Start, da waren verschiedene Philosophien am Start, da waren verschiedene Werkzeuge und verschiedene, ja, Arten, wie man diese Figuren zeichnet und darstellt am Start. Also die müssen sich dort vor Tausenden von Jahren getroffen haben, um etwas zu erschaffen, das sie danach wieder zuschütten, damit es der Menschheit sozusagen irgendwann in die Hände fällt und wir wissen, woher wir kommen, was wir gemacht haben und so weiter und so weiter.
Oder jetzt hat soll das ich dir jetzt mal sagen, was Terra X offiziell da irgendwie gesagt hat? Was ist, also, oder? Ich meine so, ja, höchstwahrscheinlich war Göbekli Tepe so eine Art Heiratsmarkt. So.
Ja, ich habe ähnliche
Sachen gehört. Wo sich verschiedene Familien und so getroffen haben und untereinander getauscht haben, weil die halt gemerkt haben, dass Inzest auf lange Zeit nicht gut ist und für keine gesunde Blutlinie sorgt.
Dann verstehe ich nicht, was der ägyptische Gott der Toten
ja.
neben einem asiatischen Skorpion macht.
Genau, und dann hat da noch einen raufgesetzt, Bruder. Sagt der ernsthaft so? Weil Göbekli Tepe wird ja circa auf 10.000 Jahre
ja, 10 alt bis 12.000, geschätzt. Ja.
So, also tausende Jahre älter als Stonehenge noch. Bruder, da sagt der allen Ernstes, ja, wir als Menschen waren ja vor 10.000 Jahren schon auf demselben geistigen Level, wie wir heute sind. Das hat sich nicht verändert. Der einzige Unterschied ist, dass wir heute Zugang zu viel mehr Information haben und uns viel weiter bilden können und somit viel mehr unser Potenzial ausschöpfen können. Ja, Bruder, will ich jetzt auch so sagen.
Ja, dann also, spricht das ja aber gegen die herrschende Meinung der Wissenschaftler, die gesagt haben, als wir von Jäger und Sammler, also vom Neandertaler und neolithischen Menschen der Mammutsjagd hin zum Menschen gegangen sind, der Sachen anbaut und Vieh züchtet, dass unsere Komplexität des Gehirns extrem nach oben gegangen ist. Also das kann ja dann auch nicht sein, weißt du. Aber um weiter im Text so ein bisschen zu machen, ist halt, was halt wichtig ist, diese 5% in Göbekli Tepe, die sind nach über 10 Jahren immer noch erst ausgegraben. Mittlerweile gibt es auch hier, wurden mit dem Ground Penetrating Radar die Sache komplett sozusagen bestrahlt. Wir wissen jetzt, wie groß Göbekli Tepe ist, was da alles liegt. Und jetzt können wir sagen, hey, lasst uns das doch ausgraben. Aber nein, die Dojos-Gruppe im Zusammenhang mit dem WEF hat alle Ausgrabungen für die nächsten 150 Jahre gesperrt. Die sagen, das lassen wir für die nächsten Generationen übrig. Hä? Mit welchem? Also was? Ich werde in meiner Lebenszeit nicht erleben, wie Göbekli Tepe völlig excavated ist, also komplett ausgegraben. Und ich werde auch nicht herausfinden, was in Gunung Padang passiert, weil, ja, das lassen wir dann mal spätere Generationen machen. Was geht hier ab? Weil jetzt wird es halt richtig verstörend. Es gibt nämlich Schlüsselfiguren. Und der eine davon heißt Farid Hilmar. Der unterliegt dem Kulturministerium und Bildung und es ist seine letzte Priorität, diese Sachen auszugraben. wem ist dieser Farid Hilmar denn eigentlich unterstellt? Und er ist Nadim Makarim unterstellt. Ne? Der ist der Bildungsminister, gehört zum WEF und ist einer der Global Shapers. Was machen Global Shaper? Global Shaper tragen laut Klaus Schwab, ich werde euch ein Video unten drunter verlinken, wo Klaus Schwab ganz, ganz öffentlich das zugibt, was ich euch jetzt erzähle. Ja? Dieser Nadim Makarim gehört zu den Global Shapern und ist dazu da, die WEF-Agenda in die Welt zu tragen. Klaus Schwab, den zitiere ich jetzt kurz, penetriert Regierungen der ganzen Welt mit seinen Global Shapers, kontrolliert archäologische Ausgrabungen und andere Kunstsachen und infiltriert sozusagen Ministerien, unsere Politik, um seine Agenda der Welt überzustülpen. Für jeden, der nicht weiß, was die WEF-Agenda ist, ist es hochinteressant. Googelt mal, lest euch das durch und dann fragt euch selber, ob ihr zu dieser Art von Menschen gehören möchtet und ob ihr in dieser Welt leben möchtet, weil die Agenda des WEFs ist gegen jeden von euch und auch gegen jede Art von Freiheit, die wir uns menschlich nehmen können oder nehmen wollen. Die nächste Sache ist, dass der WEF einen Medienvertrag mit Streaming-Plattformen wie zum Beispiel Netflix haben, wo sie das Informationsrecht haben und sozusagen Dokumentation und andere Sachen inhaltlich absegnen unter dem Vorwand, dass sie ja unsere Kinder schützen möchten. Aha, wenn sie unsere Kinder schützen möchten, dann sollten sie erstmal diesen ganzen LGBTQ-Pädokram wegpacken. Dann können wir vielleicht über andere Sachen reden. Aber meiner Meinung nach verheimlichen die sehr, sehr viel, weil das hat ja nichts mit Informationsmangel oder irgendwie mit anderen Sachen zu tun. Ich glaube tatsächlich, dass die bei Göbekli Tepe als auch bei Gunung Padang wahrscheinlich wissen, was uns dort erwarten könnte, weil die haben halt einfach Wissen, was wir als Otto-Normalverbraucher nicht haben. Und ich finde es halt krass, wie einfach wirklich dieser Klaus Schwab es geschafft hat, auch in Davos und wo er nicht alles ist, beim Bilderberger-Treffen, wirklich Leute zu finden. Unsere Frau Baerbock gehört da unter anderem dazu, auf die ist er ja ganz stolz, ich bin nicht so stolz auf die. und hat wirklich Leute, die seiner Ideologie folgen, in sämtliche Kabinetten der Welt platziert, die dort politische Ämter übernehmen. Und Klaus Schwab, der ja eigentlich gar keinen Zugang so zu dieser Art von Wissen Partei als auch landesintern haben sollte, ihm immer sagen, weil er ist ja ihr Daddy gewesen und hat sie ja dorthin gebracht, der weiß über die ganze Welt Bescheid und jetzt hat er so eine Art von Global Shapern, die in über 450 Städten weltweit agieren, unter anderem die Bildungsministerien, die Geschichten, Geschichtssachen, die Archäologie-Sachen in seinen Händen hält und sagen kann, was wird im Fernsehen gezeigt, was wird gesagt und was wird unseren Kindern in der Schule beigebracht. Und ich finde es tatsächlich schockierend auf der einen Seite, dass es das gibt. Auf der anderen Seite finde ich es unglaublich schockierend, dass Leute, der Otto-Normalverbraucher, sich nicht dafür interessiert, sondern sich eher anguckt, was Mois oben ohne in Italien macht und ob er jetzt von Farid oder Asche geklatscht wird. Das ist halt absolut traurig, ja. Digga. Wir haben hier zwei Sachen, die sozusagen vor der biblischen Sintflut, die in über 600 Völkern weltweit erzählt wird, es ist ja nicht nur in der Bibel gibt es die Sintflut, sondern auch in den Amerikas, sondern auch bei den Aborigines, in den ganzen Küstenstädten, auf dem asiatischen Kontinent, überall gibt es diese Sintflutmythen. Und wir haben zwei prähistorische Orte, wo wir diesem ganzen Ding auf den Leim gehen könnten. Wir haben mittlerweile künstliche Intelligenz, die wir darauf wahrscheinlich trainieren könnten, diese Art von Pfeiler, diese Art von Kunst, das, was die uns dort sagen wollten, weil es ja keine Schrift existiert, zu analysieren und uns eine Geschichte daraus zu erzählen. Stattdessen, letzte Priorität, für die nächsten 150 Jahre fassen wir das nicht an, fickt euch mal bitte ins Knie. Ja?
Obwohl die auch gesagt haben, dass es durchaus sein kann, dass diese Einmeißelung sozusagen in diesen Steinblöcken sowas wie eine Urform der Schrift sein kann, so die halt nur entschlüsselt werden muss. Aber es ist halt schwierig, wenn es alles unter der Erde ist.
Guck mal, ich sehe das jetzt als, ich würde mich als intelligenten und vorausschauenden Menschen bezeichnen. Wenn ich etwas für Leute in 10.000, 20.000 Jahren zurücklassen möchte, dann hinterlasse ich denen kein Alphabet. Das kann verloren gehen. Wir wissen nicht, wie sich Sprachen in der Zeit entwickelt haben, ob die Welt untergegangen ist durch, keine Ahnung, Prime Fire, Atomkraftwerke sind alle hochgegangen oder die 256 Atommarschkörper, die in Europa stationiert sind, sind alle explodiert, weil sich niemand drum gekümmert hat. Weißt du, was ich meine? Ich würde denen etwas da lassen, etwas Metaphorisches, das definitiv zeigt, dass die Welt connected war, dass die Ozeane bereist wurden, dass es Sprachen gab, dass es Zivilisationen und auch verschiedene Kulturkreise gab, was uns ja Göbekli Tepe ganz, ganz klar zeigt. Naja. Ich würde dort Astronomie, Astrologie, Mathematik einfließen lassen, damit die sehen, ah, guck mal, wenn du das zu denen nimmst, die wussten, wie in der großen Pyramide der Umfang der Erde versteckt ist, wie in der großen Pyramide in der Geometrie der Abstand zum Mond, der Abstand zur Sonne, der Abstand zu den einzelnen Planeten mit drin ist. Viele Leute wissen das nicht. Es ist in der großen Pyramide von Gizeh so krass viel Mathematik drin ist. Ich schreibe mir mal ganz kurz was auf. Es gibt da nämlich jemanden, Pyramidenmathematik. Ich hänge euch hinten ein Video ran von einem Mathematiker, der das Ganze mal aufgebröselt hat, was alles an mathematischen Kenntnissen in der Pyramide versteckt ist. Und das so präzise auf die Kommastelle. Wie haben die das gewusst? Wir wussten das erst, seitdem wir Satelliten haben. Weißt du, was ich meine? Wie haben die das alles gewusst? Entweder hatten die Satelliten oder die sind einfach mal kurz in den Weltraum hochgeflogen, haben einen Scan von der Erde gemacht und haben gesagt, alles klar, Digga, jetzt bauen wir eine Pyramide und verstecken das alles. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass jemand mit Stein und Knochen das alles wusste, was wir nur über moderne Technologie wissen und in der Pyramide versteckt hat. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass jemand mit Steinen und Knochen einen Berg baut aus sechseckigem hexagonalem Lavagestein, daraus Terrassen baut, eine Kammer versteckt und dann, oh ja, das war so ein Opferkult, der dort oben gelegt hat. Ey, auch diese Zigzag-Walls, kennst du diese Zigzag-Walls? Die sehen aus, als wenn du sagst, hier hast du einen Steinblock, das gibst du in einen Computer rein. Heutige Granitsägewerke funktionieren so, damit du so wenig Verschnitt wie möglich hast. Und der baut dir aus verschiedenen ungeraden und unterschiedlichen Formen geschnittenen Sachen eine Mauer, die sozusagen erdbebensicher ist. Da hast du mal kleine Teile, mal größere Teile, mal viereckige, mal dreieckige, mal anders eckige und die passen alle so ineinander, dass du fast keinen Mörtel verwenden musst und keinen Verschnitt, kein Müll aus diesem dicken, fetten Granitblock hast. Genauso sind diese Zigzag-Walls, die es in Südamerika unter anderem sehr häufig gibt, auch gebaut. Das haben die mit Steinen und Knochen gemacht, klar, Digga. Da passt nicht mal eine Haarspitze dazwischen, weil die keinen Mörtel benutzt haben. Das waren ja richtige Brains, Digga.
Ja. Und die waren weiter als wir. Die haben mit Knochen so gemacht und wir machen heute nicht mal mit KI so.
Ey, da habe ich letztens erst was entdeckt. Es gibt ja diese dicken, fetten Steine, die irgendwie 80 bis 120 Tonnen wiegen. Da hoffentlich finde ich das nochmal. Da haben sie letztens ein Experiment gemacht mit dem modernsten Baukran der Welt. Mit den modernsten Sachen. Weißt du, was passiert ist?
Der Kran ist umgefallen.
Nee, die modernsten Seile sind einfach gerissen. Die haben das Teil 30 Zentimeter hochgekriegt, danach ist der Kran einmal nach vorne gefedert und die kompletten Teile sind weggerissen. Ah ja, klar, wir schaffen es heute nicht, aber die haben das mit Manpower geschafft. Ja, die haben Steine einfach...
Die haben einfach 4000 Sklaven vorgespannt und dann da einfach mal so tausende von diesen Blöcken hin und her gezogen.
Ja, das Beste ist ja, die konnten Steine um die Ecken ziehen und auf den Millimeter genau platzieren. Das ist schon ziemlich wild, Alter.
Ja, und vor allen Dingen konnten sie Steine auch einfach auf einer glatten Oberfläche nach oben ziehen, weil die Pyramide wurde ja von unten nach oben und nicht von oben nach unten gebaut.
Da hat mal irgendjemand erzählt, die hatten...
Glauben wir.
Ja, aber da hat mal irgendjemand erzählt, es gab eine Rampe. Die haben sozusagen eine Rampe aufgeschüttet für jede Etage der Pyramide.
Ah ja.
Wenn du bei der Hälfte der Pyramide bist, ja, so grob über die Hälfte, weißt du, wie lang diese Rampe wäre, die sie hätten bauen müssen, damit sie dort mit einem Gefälle hochkommen, dass es noch machbar ist, dort was hochzuziehen? Diese Rampe wäre 3,5 Kilometer lang. Klar, Dicker. Ich baue erstmal eine 3,5 Kilometer lange Rampe, damit ich...
Bruder, leider sind die Hälfte der Sklaven schon auf dem Weg gestorben.
Nee, Dicker, ich glaube, die haben diese Rampe wie bei 300 mit der Mauer einfach aus den Sklaven gebaut. Das ist Sparta, Bruder.
Safe.
Ja, aber das Ganze mit Gnu Padang ist super, super interessant, wie einfach eine politische Organisation, die Ministerien und Parlamente weltweit infiltriert, bestimmen kann, ob wir die wichtigsten Ausgrabungsstätten der Menschheit ausgraben oder nicht. Und dem allen ist Klaus Schwab ganz oben drauf gesetzt. Ich glaube, über den guten Klaus Schwab könnte man demnächst auch auf jeden Fall auch mal eine Sendung machen, weil der Bruder, der hat richtig viel Dreck am Stecken, der hat überall seine Finger im Spiel und ich finde, das ist auch ein ganz, ganz ekliger Mensch, weil der auch mit diesem ganzen schwarzmagischen Ritus-Bullshit in Verbindung steckt, also diese ganze Aleister Crowley satanistische, schwarzmagische Sache und so weiter. Ich wette, ihm hat die Olympiaeröffnung gefallen. Er hat gefeiert. Er hat bestimmt...
Safe. Er war der Reiter.
Safe, Digga. Aber um das Ganze nochmal kurz abzureißen, Gnu Padang wurde gefunden und das indonesische Parlament hat gesagt, wir stellen euch alles zur Verfügung, was ihr braucht. Wir wollen das ausgegraben haben. 10 Jahre später haben sich die politischen Wirren in Indonesien so geordnet, dass jetzt World Economic Forum Leute, Global Shapers und andere Leute des Bildungsministeriums die Hand auf wichtige Sachen, die der ganzen Menschheit gehören haben und sagen, nein, wir wollen nicht, dass die wahre Geschichte der Menschheit, auf der wir immer noch oder nach der wir immer noch suchen, weil ich bin der Meinung, wir sind eine Zivilisation mit Amnesie, einfach die Hand draufhalten und sagen, nein. Und das sind Sachen, die mich nicht schlafen lassen, bin ich ganz ehrlich. Das sind einfach Sachen, die mich nicht schlafen lassen, weil ich mir denke, warum nicht? Es gibt so viele Naysayers, weißt du, nein, das stimmt nicht. Wenn ihr doch alle sagt, das stimmt nicht, dann lasst doch ausgraben. Lasst gucken. Ja?
Ja.
Ist doch ganz einfach. Lasst uns das ausgraben, wenn ihr recht habt.
Lasst Petition starten. Wir fliegen einfach alle dahin. Dann stehen auf einmal 500.000 Leute und fangen an zu buddeln.
So, oder ich
will Fiskerspaten und so.
Ich will nicht im indonesischen Klast landen. Dass dieses andere Seife aufheben.
Die holen wir alle raus aus dem Knast.
Denkst du, die beschützen uns? I doubt it.
Oder im indonesischen Knast haben Gangs es sagen, nicht die Wärter.
Ja, wenn dem
müssen,
so wäre,
wir müssen, dann würden... wir müssen nur auf Seiten der Gang sein, verstehst du?
Ah, okay. Okay, ey, Bratan, es ist super spät. Ich hoffe, wir konnten euch heute ein bisschen begeistern mit den neuesten politischen Themen. Das Video zu Gnu Padang ist natürlich unten drunter verlinkt. Es ist wirklich, wirklich geil. Guckt euch das an. Vor allem für alle Leute, die im Englischen mächtig sind. Ansonsten bitte mit Untertitel. Aber ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo einfach, naja, zumindest 70-80% der Menschen mittlerweile Englisch sprechen können, sollten, tun müssten. Ich verabschiede mich. Wir hören uns nächste Woche. Und von meiner Seite aus, verpisst euch.
Verpisst euch. In
前看齐，墙上写着秦香莲的三十二岁了，壮个当朝驸马郎的齐君王啊，满皇上的回二岁了，壮个当朝。今天看齐，墙上写着秦香莲的三十二岁了，壮个当朝驸马郎的齐君王啊，满皇上的回二岁了，壮个当朝。